ARD. Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
Tut eine Beziehung nicht gut, wird sie heutzutage schnell als toxisch bezeichnet. Beziehungsprobleme gab es aber schon immer. Wie also wird eine Beziehung wirklich toxisch? Und was bedeutet das für die Betroffenen?
Es ist eine der ältesten Geschichten der Welt. Zwei Menschen treffen sich, verlieben sich ineinander, tauschen Zärtlichkeiten und Versprechungen aus, im Bauch Schmetterlinge, auf der Nase die rosarote Brille. Alex kennt seinen Schwarm schon lange. Viele Jahre waren sie einfach gute Freunde, bis an einem gemeinsamen Abend mehr daraus wird.
Das ist entstanden, als wir uns einfach getroffen haben und dann sie auch vor allem zu mir gemeint hat, dass sie schon immer Augen hatte für mich und sich auch eine Zukunft mit mir vorstellen könnte. Und irgendwie war das bei mir auch schon immer so der Fall. Und dann ist da an einem Abend irgendwie was draus entstanden. Ein bisschen was getrunken gehabt und dann haben wir halt wild rumgeknutscht und uns irgendwie halbwegs Versprechungen gemacht und ja, große Liebe.
Für Alex, der eigentlich einen anderen Namen hat, beginnt diese Liebesgeschichte, als er 26 ist. Er arbeitet damals als gelernter Koch in einem schwäbischen Restaurant. Den Namen seines Schwarms möchte er im Radio lieber auch nicht hören. Nennen wir sie also Clara. Auch sie arbeitet in dem Restaurant. Aus Freunden und Kollegen werden Liebende.
Ja, auf jeden Fall war das erstmal ein sehr, sehr großes Gefühl von Sicherheit da, was mir vermittelt wurde. Ich habe da von ihr wirklich Bestätigung bekommen. Komplimente und alles Mögliche. Diese Kleinigkeiten, weißt du, diese kleinen Aufmerksamkeiten.
Doch eine feste Beziehung möchte Clara erst einmal lieber nicht eingehen. Und auch das Gefühl der Sicherheit ist nur von kurzer Dauer. Nach 2 Wochen wendet sich das Blatt. Gegen Alex.
Und dann ist plötzlich von heute auf morgen so eine richtige Abneigung gegenüber mir entstanden. Danach war es dann wirklich, also wie ausgewechselt, hat mich gar nicht mehr beachtet, mich konstant wirklich ignoriert auch. Und selbst wenn ich sie nur angesprochen habe, hat sie nur die Augen verdreht und ist weggelaufen. Also ich war auf einmal abstoßend, das hat sie mir wirklich gezeigt, dass ich abstoßend bin für sie.
Hier könnte die Geschichte von Alex und Claras Beziehung zu Ende sein. Doch es ist, wenn man so will, gerade erst der Anfang. Denn das zwischen den beiden wird noch 2 Jahre weiterlaufen. Es wird nicht nur eine unglückliche Beziehung, sondern eine toxische. Über toxische Beziehungen könnte Alex, wie er es selbst vor dem Interview mit Radio Wissen gesagt hat, ein ganzes Buch schreiben. Toxisch. Im Sinne von bösartig, schädlich, zermürbend, giftig. Das Adjektiv hat sich längst fest im Sprachgebrauch eingebürgert. Dabei stammt das Wort toxisch eigentlich vom altgriechischen toxon und kann mit Bogen oder Pfeil übersetzt werden. Von Gift ist also erst einmal keine Rede. Doch die Berliner Soziologin und Influencerin Katharina Wohlraab stellt fest,
hatte Eros, der Gott der Liebe, in der griechischen Mythologie nicht auch immer Pfeil und Bogen dabei? Vielleicht wurden damals schon, zumindest in den Mythen, die toxischen Aspekte der Liebe mitgedacht?
Doch werden mit toxisch längst nicht mehr nur Liebesbeziehungen beschrieben. Auch von toxischen Freunden und Familien hört man immer häufiger.
Also man kann da ja zunächst erstmal feststellen, dass sich im Diskurs da was verschiebt. Und auch da wäre die Frage, was liegen da drunter für gesellschaftliche Umwälzungen?
Der Soziologe und Paarberater Thies Hansen glaubt nicht, dass nur weil mehr über toxische Beziehungen gesprochen wird, es auch mehr toxische Beziehungen gibt. Im Gegenteil.
Also es könnte ja sein, dass die ganze Aufmerksamkeit für toxische Beziehungen oder was damit gemeint ist, Ausdruck davon ist, dass es im Großen und Ganzen weniger toxische Beziehungen heute gibt als früher, weil es überhaupt ein Bewusstsein dafür gibt. Und vielleicht auch, weil es wichtiger geworden ist heutzutage, eine nicht toxische Beziehung zu führen.
Noch vor wenigen Generationen waren Partnerschaften vordergründig Zweckgemeinschaften. Nicht umsonst sprechen Soziologinnen und Soziologen von ein Acker heiratet den anderen. Doch die romantische Liebe habe massiv an Bedeutung gewonnen, so Hansen. Und auch, wie diese genau aussehen soll, wird immer mehr reflektiert.
Also es verschiebt sich was, die Beziehungswerte verschieben sich, dadurch rückt die Aufmerksamkeit mehr auf Phänomene, die bis vor gar nicht allzu langer Zeit noch als völlig normal gegelten haben. Also beispielsweise in unserer Großelterngeneration, würde ich sagen, ist sowas wie emotionaler Missbrauch, emotionale Abhängigkeit völlig alltäglich gewesen.
Unsere Vorstellung von dem, was in Beziehungen, ob romantisch, platonisch oder familiär, akzeptabel ist, verändert sich. Lange Zeit wurden vor allem psychische Formen der Gewalt übersehen. Das liegt auch daran, dass sie schwerer zu entlarven sind als eine Ohrfeige oder ein zu fest gepackter Arm. Doch das Bewusstsein wächst. Auch weil unser Wissen über gelingende Beziehungen gewachsen ist, sagt der Soziologe Thies Hansen. Selbsthilfeliteratur und Beziehungsratgeber gehören zu den meistgekauften Sachbüchern.
Also das, was vielleicht zuvor ein Expertinnenwissen war, beispielsweise PsychologInnen etc. vorbehalten, ist heute sehr, sehr viel mehr im Alltagsbewusstsein angekommen.
Doch Laien sind eben keine Experten. Wir wissen zwar mehr über gelingende Beziehungen als noch vor einigen Jahrzehnten, was aber nicht bedeutet, dass wir so ganz genau wissen, was eine toxische Beziehung wirklich ausmacht. Man kann auf jeden Fall festhalten, eine allgemeingültige oder gar wissenschaftliche Definition des Begriffs gibt es nicht.
Die Gesellschaft hat vermutlich einen Begriff gebraucht, um dysfunktionale Beziehungen zu beschreiben. Hierbei ergibt sich aber auch direkt ein Problem, dass wir keine allgemeingültige Definition von toxischer Beziehung haben. Also ich weiß gar nicht, ob eine andere Person genau das darunter versteht, was ich darunter verstehe. Dann kann es auch passieren, dass wir würden es in der Psychotherapie Plausibilitätsfalle nennen, dass wir da hineintappen. Also dass ich diese fehlende Info, also die Definition, einfach auffülle mit dem, was ich darunter verstehe und im schlimmsten Fall völlig aneinander vorbeirede.
Der Psychotherapeut und Dozent Umut Özdemir berät in seiner Berliner Praxis Menschen speziell zu Sexual- und Paarthemen. Auch solche, die nach ihrer eigenen Aussage in einer toxischen Beziehung stecken.
Ich frage erstmal nach, anhand welcher Beispiele und Faktoren, die ihre Beziehung als toxisch kennzeichnen oder definieren, damit ich quasi ein Bild davon habe, worum es tatsächlich geht. Es sind unterschiedliche Antworten. Also manchmal ist es ich werde im Streit angeschrien von einer anderen Person, bis hin zu tatsächlich körperliche Gewalt kam auch schon vor.
Zieht man das Internet zu Rate, was eine toxische Beziehung ausmacht, scheint die Antwort eindeutig. Da werden zum Beispiel Listen ausgespuckt, die Merkmale einer toxischen Beziehung aufzählen. Was dabei auffällt, es werden vor allem psychische Komponenten genannt. Manipulation, extreme Liebesbekundungen, auch Lovebombing genannt, Stimmungsumschwünge, Herabsetzung, Kritik, Kontrolle. Nachdem Clara Alex für ein paar Tage die kalte Schulter gezeigt hat, startet sie auf der Arbeit wieder einen Annäherungsversuch.
Plötzlich von jetzt auf nachher stellt sie mir einen Kaffee hin, wenn sie ganz genau weiß, wie ich meinen Kaffee mag. Von jetzt auf nachher läuft sie an mir vorbei, streichelt mir an der Schulter. Diese Kleinigkeiten, so kleine Aufmerksamkeiten kamen wirklich von jetzt auf nachher wieder. Beim ersten Mal habe ich mich gefreut, habe gedacht, okay, vielleicht ist es jetzt besser geworden.
Stattdessen ist es der Anfang eines Teufelskreises. Denn das Glück ist wieder nur von kurzer Dauer.
Das Ganze lief eigentlich die ganze Zeit immer wieder in demselben Kreislauf. Also es war wirklich totale Lovebombing-Phase. Dann gab es immer irgendein Ereignis, wo ich als verrückt hingestellt wurde. Dann totale Kälte, Ablehnung, Abneigung, dann Kontaktabbruch bzw. Abstand und wieder von vorne. Solche Szenarien haben sich oft wiederholt über fast 2 Jahre.
Alex wird zum Spielball für Claras Launen.
Deshalb mein Selbstwertgefühl, also komplett bis in die Grundfeste erschüttert. Das hat dazu geführt, dass ich mich tatsächlich damals auf 60 Kilo runtergehungert habe. weil ich habe gar nichts mehr gegessen auch und war dann wirklich spindeldürr. Sie mir damals auch unterschwellig oft dann gesagt hat, dass ich zu dünn und zu schwach sei. Wenn ich irgendwas hochheben musste, ja, dafür hatte er doch eh keine Kraft. Da ist es mir direkt bis ins Knochenmark gefahren. Ich habe mich in der Zeit auch total abgeschottet. Ich bin gar nicht mehr rausgegangen.
Auch in sozialen Medien und Podcasts teilen immer mehr Menschen ihre persönlichen Erfahrungen mit toxischen Beziehungen.
Also Leute, ich war in einer toxischen Beziehung, habe die Beziehung beendet, natürlich sehr traumatisierend, natürlich sehr scheiße, war danach am Boden zerstört, bin danach in Therapie gegangen, was ganz oft passiert, weil wenn ein Narzisst mit dir fertig ist, dann denkst du, du bist die Verrückte, dabei wurdest du verrückt gemacht.
Stichwort Narzisst. Was viele dieser Storytimes, die man zum Beispiel auf YouTube oder auf TikTok findet, gemeinsam haben: zu einer toxischen Beziehung gehört scheinbar meist ein narzisstisches Gegenüber. Mal als Ursache für den Beziehungsstatus toxisch, mal als Begleitsymptom. Auch in Ratgebern zu toxischen Beziehungen taucht oft bereits im Klappentext das Schlagwort Narzissmus auf. Womit die Autorinnen und Autoren dieser Selbsthilfebücher zunächst recht haben. Mit einem Narzissten oder einer Narzisstin eine Beziehung zu führen, ist tendenziell ziemlich schwierig, sagt die Psychologin Nancy Lee von der LMU München.
Also zum Beispiel ist es so, dass Paare mit mindestens einer narzisstischen oder einer stark narzisstischen Person häufiger streiten, die Person ist oftmals weniger empathisch. Ne? Also nach so einem Konflikt ist es zum Beispiel oft so, dass dann als Gegenreaktion Rache eine größere Rolle spielt. Die Personen sind auch tendenziell eher aggressiv oder verhalten sich eher aggressiv. Sie sind weniger warm.
Doch ab hier wird es knifflig. Denn es gibt nicht den Narzissten, sondern eine ganz große Bandbreite von durchaus gesundem, normalem Narzissmus bis hin zu stark ausgeprägtem, pathologisch relevantem Narzissmus.
Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass jeder und jede von uns auf diesen Narzissmuswert irgendwo zu verorten ist. Jeder ist weniger narzisstisch oder mehr narzisstisch.
Und somit ist es ein leichtes, das angeblich toxische Gegenüber als Narzissten oder Narzisstin abzustempeln. Doch vielleicht steckt hinter der vermeintlichen Erklärung, er war Narzisst, deswegen war unsere Beziehung toxisch, auch, dass man so die Schuld beim Gegenüber abladen kann, beobachtet der Soziologe und Paarberater Thies Hansen.
Vielleicht können wir, um uns dem Phänomen toxische Beziehung zu nähern, die Feststellung treffen: toxisch sind immer die anderen. Ich bin in einer toxischen Beziehung, mein Partner ist schuld, und Schuld ist ja auch immer das Gegenteil von Verantwortung. Und deshalb muss ich mich nicht mehr weiter damit auseinandersetzen. Und an der Stelle kann man vielleicht die Frage stellen, inwieweit diese Labels genutzt werden, um sich selbst mit seinen eigenen Beziehungen auseinanderzusetzen und daran zu arbeiten. Oder ob es mehr darum geht, da einfach ein Etikett drauf zu kleben und mit dem Finger auf andere zu zeigen, eine Schuldzuweisung zu machen und dadurch nicht selber die Verantwortung für das eigene Liebesleben zu übernehmen.
In einer Studie der US-amerikanischen Psychologin Dr. Diane Follingstead zu Gewalt in der Partnerschaft gaben alle Befragten an, dass sie selbst nur halb so oft psychische Gewalt in ihren Beziehungen ausgeübt hätten wie ihre Partner. Natürlich kann die Stichprobe verzerrt gewesen sein, sodass eher Opfer von psychischer Gewalt teilgenommen haben. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass man sich eben nur schlecht oder ungern an die Male erinnert, bei denen man selbst zu weit gegangen ist. Da ist es leichter, die Schuld beim anderen zu suchen. Die Psychologin Nancy Lee hat sich intensiv mit verschiedenen Formen von Gewalt in Partnerschaften beschäftigt. Sie kommt zu dem Schluss:
Also es gibt Common Couple Violence. In dem Fall sind beide Partner oder Partnerin gewaltvoll oder aggressiv, ohne aber, dass dann ein weitergehendes Motiv hintersteht. Man will nicht unbedingt kontrollieren, man will nicht bestimmen, sondern das ergibt sich aus der Situation heraus irgendwie, weil man zum Beispiel keine anderen guten Strategien hat. Und diese Beziehungsgewaltform ist tatsächlich die häufigste, die wir antreffen, wenn wir das mal rundum betrachten.
Das heißt keinesfalls, dass es nicht auch Beziehungen gibt, in denen Gewalt, ob psychisch oder physisch, nur von einer Person ausgeht. Vor allem körperliche Gewalt geht in Beziehungen zwischen einem Mann und einer Frau in der großen Mehrheit der Fälle vom Mann aus. Bei psychischer Gewalt ist das anders. In den meisten Fällen geht sie von beiden Parteien gleichermaßen aus. Das Geschlecht spielt dabei keine besondere Rolle. Die Forschung zeigt auch, die Anzahl von Beziehungen, in denen ein toxisches Verhalten vorkommt, ist groß.
Ja, also es schwankt ja durchaus von Studie zu Studie, aber bis zu 80-90% sind da ja nicht ungewöhnlich. Was natürlich zeigt, dass psychische Gewalt und psychisch aggressives Verhalten auf jeden Fall ein ernstzunehmendes Thema ist, weil es sehr häufig auftritt. Es zeigt aber auch gleichzeitig, dass ein gewisses Maß an aggressivem Verhalten oder gewaltvollem Verhalten auch ein bisschen normal ist.
Die meisten wissen wahrscheinlich ganz genau, was sie sagen müssten, um einen geliebten Menschen zu verletzen. Häufig tun wir es, ohne uns darüber wirklich im Klaren zu sein. Ein kleiner Griff zum Handy des anderen. Nur mal kurz WhatsApp checken. Nanu, wem hat er denn da geschrieben? Ein klarer Eingriff in die Privatsphäre und ein Haken auf der Checkliste der toxischen Beziehung. Doch ein Verhalten allein trifft keine Aussage darüber, ob die Beziehung toxisch ist, sagt der Paar- und Sexualberater Umut Özdemir.
Oder auch bei so Sachen wie Lovebombing ist ja durchaus die Frage, warum macht ihr das denn? Könnte da auch nicht dahinter stecken, ich flirte, mache Komplimente, ich lege mich ins Zeug, weil ich die Person super interessant finde. Und dann stelle ich fest, die Person interessiert sich für mich, findet mich gut. Ich finde die Person auch gut. Aber was, wenn ich verlassen werde und mein Herz gebrochen wird? Und dann erstarrt man vor Angst quasi und macht vielleicht nichts mehr. Das kann ja auch der Fall sein.
Wo also ist der Kipppunkt? Im toxischen Verhalten allein findet man ihn nicht. Er liegt vielmehr in dem, was daraus folgt, im Schaden, den das Verhalten anrichtet. Ein kleinster gemeinsamer Nenner könnte lauten, eine toxische Beziehung ist eine Beziehung, die nicht gut tut. Das ist natürlich von Mensch zu Mensch, ja von Beziehung zu Beziehung unterschiedlich. Doch zu erkennen, wann eine Beziehung nicht gut tut, ist nicht immer ganz leicht. Da kann die Einschätzung anderer hilfreich sein, sagt Umut Özdemir.
Wenn zwei, drei FreundInnen unabhängig voneinander oder einstimmig sagen, boah, das klingt nicht gesund oder gut, was da läuft, würde ich dem, glaube ich, vertrauen. Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass man durchaus so einen Eindruck oder eine Einschätzung hat und sich denkt, oh, ich weiß nicht, ich merke, dass ich öfter unglücklich bin, als dass ich glücklich bin. Dann glaube ich, sind das ganz gute Momente, dass man einen Schritt zurück macht und dass man sagt so, wenn mir das eine Freundin erzählen würde oder ein Freund, was würde ich denen eigentlich raten? Das fällt uns ganz oft leichter, weil wir ganz oft gütiger sind zu anderen als zu uns selbst.
Zu erkennen, dass uns eine Beziehung nicht gut tut, ist das eine. Eine Konsequenz daraus zu ziehen, das andere. Denn Betroffene erklären eine Beziehung vor allem dann für toxisch, wenn sie schon vorbei ist. Das impliziert, dass eine toxische Beziehung es nicht wert ist, daran zu arbeiten. Ein Fehler, findet die Psychologin Nancy Lee von der LMU München. Denn wo ein Gift ist, ist auch ein Gegengift.
Es sind ja oft Muster, die Muster sind schwer zu durchbrechen, man kann sie aber durchbrechen.
Das Erste, was man machen kann, das Gespräch zu suchen in einem ruhigen Moment und auch zu sagen, ich merke, es kostet mich viel Kraft. Ich merke, ich bin sehr oft unglücklich. Ich merke, die Art, wie wir streiten und dann miteinander umgehen, die verletzt mich, die tut mir weh. Können wir daran was ändern? Und im allerbesten Falle sagt ja die andere Person, dass sie das auch so sieht und dass sie etwas verändern möchte. Wenn die Person das gar nicht so sieht, würde mich das schon stutzig machen und ich würde berichten wollen, wie es mir da geht,
sagt der Paartherapeut Umut Özdemir.
Man kann eine Paartherapie aufsuchen. Man kann aber auch gucken, ob man selber Regeln aufstellt für die Art und Weise, wie man streitet. Also zum Beispiel, jetzt wieder so ein überzogenes Beispiel, aber vielleicht ist ja auch eine Regel, wir beschimpfen nicht die andere Person. Oder aber auch, was durchaus viele Paare machen, wir vereinbaren ein Stoppsignal oder ein Codewort, wo wir den Streit unterbrechen und 15 Minuten Pause in getrennten Räumen machen, weil wir vielleicht dann Gefahr laufen, in unserer Wut, in unserer Hitzigkeit wirklich fies zu werden. Und das wollen wir vielleicht gar nicht.
Weil eine Beziehung toxisch ist, nicht gut tut, muss das also nicht gleich das Ende bedeuten. Doch manchmal kommt man dann eben doch zu dem Schluss, egal was wir probieren, es funktioniert zwischen uns einfach nicht. Wir fallen immer wieder in dieselben alten Muster zurück. Alex hat das schon lange realisiert. Eigentlich.
Ich habe schon gecheckt, ich bin total emotional abhängig von ihr. Aber ich komme da irgendwie nicht raus. Und warum? Weil ich mich einfach mittlerweile schon selbst so sehr hasse, dass ich irgendwie irgendwas tief in mir drin sagt, dass es ohne sie gar nicht funktioniert.
2 Jahre leidet er unter dem ständigen Hin und Her mit Clara. Mehrmals sucht er das Gespräch mit ihr. Doch alles wiederholt sich immer wieder aufs Neue. Bis seine Freunde es nicht länger mit ansehen können, wie Alex immer kleiner wird.
Gott sei Dank kam einer von meinen Jungs zu mir und hat gesagt, ey, wir gehen morgen ins Gym und du kommst mit. Und ich soll nicht unterschätzen, was für eine mentale Kraft es in einem auswirken kann, also sportliche Betätigung.
Das Fitnessstudio holt Alex aus seiner Isolation. Er ist wieder mehr unter Freunden. Der Sport packt ihn. Er fühlt sich zum ersten Mal seit langem wieder mit sich und seinem Körper verbunden. Und er gewinnt ein Stück weit das Selbstvertrauen zurück, das er über die letzten Jahre verloren hat.
Und war dann auch Manns genug, zu sagen, okay, das ist nichts mehr für mich. Hab das wirklich gemerkt, dass es kann so nicht weitergehen.
Alex hat sich schließlich nach 2 Jahren von Clara getrennt. Und mit der Zeit hat er auch das Gift in einer anderen Beziehung entdeckt. In der Beziehung, die er zu sich selbst hatte. Die tat ihm nämlich auch nicht immer gut.
Jetzt im Nachhinein bin ich irgendwo auch ein bisschen, jetzt wo es mir besser geht, ich davon abstünde, ein bisschen froh, dass es mir vielleicht irgendwie passiert ist. Weil ich weiß dadurch um einiges besser, was ich will und was ich nicht will. Und ich bin um einiges verantwortungsbewusster auch mir selbst gegenüber geworden.
Toxische Beziehungen. Wie man sie erkennt, wie man daran arbeiten und sich daraus lösen kann. Ein Radiowissen von Johanne Burkhardt. Mehr Psychologie-Themen findet ihr in dem Podcast Wie wir ticken. Immer mittwochs in der ARD-Audiothek und freitags überall sonst.